Im Schlafzimmer weiß Schleiflack mit rosa Fußbodenbelag und rosa Seidenmöbeln saß Frau Muschler vor dem Spiegel und tauchte ein Wattebäuschlein in den kostbaren Cleansing Cream der Aden, um das Gesicht von Puder und Schminke zu reinigen. Sie war sehr hübsch in rosa Pantoffeln mit Straußenfedern und einem rosa glänzend seidenen Pyjama, sah im Spiegel ihren Mann, der einen sehr dicken Bauch hatte in blassgrünen Unterhosen. »Mausi«, sagte er, »der junge Kaliski, der Schwiegersohn vom alten Waldschmidt, hat mir eine Verwertung für die Terrains angeboten.« »Um Gottes Willen«, sagte Mausi, »weiß er, wie's steht?« »Unsinn, es weiß kein Mensch. Die Auskünfte über uns lauten glänzend.« »Was gehört uns eigentlich noch?« »Nichts, außer den Terrains.«
»Und die Perleberger Straße?«
»Zwei Hypotheken.
Und Niederschönhausen gleichfalls.«
»Also Terrains verkaufen und fortziehen und von den Zinsen leben?« »So viel bringen die Terrains nicht. Kann mich nur durch einen Coup sanieren. Wenn ich von dem Bau einen Überschuss von 100.000 Mark im Jahr habe, wird's gehen.«
»Wie soll es denn gemacht werden?«
Ja, Kaliski will mir einen Unternehmer bringen, der das ganze Risiko trägt und ungeheure Sicherheiten gibt.
Und Cannes?
Na hör mal, selbstverständlich fahren wir nach Cannes. Wir werden doch nicht so unseren Kredit schädigen.
Na ja, natürlich. Man wird doch den Leuten nichts zu reden geben. Was würden Weißmanns sagen?
Na, ob's bei Weißmanns so glänzend ist, weiß man auch nicht.
Aber ich bitte dich, Eisen,
gerade Eisen ist auch schlecht.
Sie suchen doch Wohnung im alten Westen.
Das will nichts sagen. Aber meine Sorgen, wie es Herrn Weißmann geht. Jedenfalls gibt's noch immer reiche Leute. Das sah man heute Abend.
Eine feine Partie hat der Kaliski gemacht.
Der sieht aber auch gut aus.
Findest du?
Ja, kann ich nicht finden. Lass doch nicht ewig das Wasser im Badezimmer laufen. Du machst einen ganz nervös.
Ich mach dich doch immer nervös.
Na ja, wie du wieder hin und her läufst, stundenlang in deinen Unterhosen.
Na ja, ich bin nicht so schön wie Herr Kaliski.
Bist du gekränkt? Aber Schatz, mach's gut. Siehste, hab schon Pyjama an.
Es war nicht wahr, was Muschler zu Kaliski gesagt hatte, dass er noch nie an die Verwertung der Terrains gedacht hatte. Am Tag nach der Margotschen Gesellschaft klingelten die beiden Waldkes bei Muschler an. Sie trugen ihm ein Projekt vor. Die Finanzierung sollte durch Hypotheken erfolgen. Muschler behielt sich alles vor. Er wollte eine Garantie für die Mieten. Die konnten sie nicht geben.
»Sie brauchen sich gar nicht zu bemühen«, sagte Muschler.
Erich Waldke kam dennoch.
»Herr Muschler«, sagte er, »wir bauen Ihnen da was Piekfeines. Hochherrschaftliche Wohnungen, 5- und 6-Zimmerwohnungen, 1.200 Mark das Zimmer. Davon könnten Sie ein Vermögen machen.«
Muschler sagte, »ich denke, Luxuswohnungen stehen leer.«
»Nö, wo denn?« sagte Erich Waldke. »Alles ist vermietet. Die Leute zahlen bis 10.000 Mark Abstand. Sie irren, Herr Muschler. Bedenken Sie, was Köpernick verdient hat.«
War noch ein anderer Zeitpunkt.
»Es fehlen immer noch 30.000 Wohnungen.«
»Wer garantiert mir die Mieten? Ich brauche Sicherheiten. Ich bin ein Bankier, kein Bauunternehmer. Ich stecke kein Geld in unsichere Geschäfte.« »Ich möchte Ihnen doch einmal das Projekt zeigen, das wir gemacht haben.«
Und er entrollte die Pläne. Unten Garagen, jede 100 Mark im Monat. Dann Läden, dann 4 Geschosse Wohnungen, macht eine Rentabilität von 20%, Hauszinssteuer fällt weg.
Und die vielen Reparaturen, die man hat? Das ist nicht verheerend.
Er zeigte ihm das Projekt.
Ja, ist ganz hübsch, sagte Muschler. Aber wissen Sie, die Finanzierung ist eben das Wichtigste.
Waldke ging. Waldke telefonierte mit seinem Bruder.
»Die Hypothekenbeschaffung ist ihm das Wichtigste«,
sagte er.
»Hm, ich werde mich umtun. Wird nicht viel zu machen sein.«
Muschler telefonierte mit der D-Bank. Er ließ Obligationen beleihen. Es waren 30 Stück Siemens-Obligationen. Dann klingelte er, ließ sich von der Kasse mit 1000 Mark belasten. Außerdem ließ er 10.000 Franc wechseln wegen Cannes. Während dieser Zeit telefonierte Kaliski mit einem Herrn, dessen Frau die Tochter eines großen Bauunternehmers war, Herrn Rübe. Herr Rübe war Architekt. Er war ein älterer Mann, hatte einen blonden Spitzbart und trug schwarze, mit Borte eingefasste Samtjacketts im Hause. Kaliski sagte Rübe, was er mit Muschler besprochen hatte. Rübe war Feuer und Flamme, ein Objekt von 2 Millionen. Schwiegervater Bauunternehmer? Er Architekt? Hypothekenbeschaffung für seinen Schwiegervater Kleinigkeit? Kaliski Vermietung? Sofort, sofort! Rübe stürzte sich darauf, besichtigte das Gelände und sah die Möglichkeiten. Theater, Wohnungen, Garagen, Läden, Wohnungen, 5 bis 6 Zimmer. Kaliski telefonierte mit Muschler und bat um eine Geländeskizze. Auf diese Weise erfuhr der Prokurist Meier, der alte Meier, der schon bei Muschlers Vater Lehrling gewesen war, von dem Plan. Er sagte, »Gott, Herr Muschler, was für Sachen! Sollten wir nicht mit dem jungen Herrn Oberndorfer die Sache mal durchsprechen?«
»Können wir ja. Ich weiß bloß nicht, was Sie sich davon versprechen.
Ist doch ein Fachmann.«
»Wenn die Rübes nicht das ganze Risiko tragen, mache ich die Sache nicht. Und wenn sie es tragen, brauche ich keinen Fachmann.«
Der alte Meier sagte, »Der junge Oberndorfer hat immer alles für uns gemacht. Ich finde, man ist es ihm schuldig.«
»Ja, schön«, sagte Muschler gutmütig.
Muschler rief Oberndorfer an.
»Tag, Herr Oberndorfer, na, wie geht's Ihnen?«
»Danke. Und Ihrer Frau Gemahlin?«
»Danke. Wissen Sie, ich möchte Sie mal sprechen. Wir wollen nämlich die Terrains bebauen da am Kurfürstendamm, wissen Sie?«
»Schön, Herr Muschler, furchtbar gern«, rief Herr Oberndorfer entzückt.
»Na ja, so nicht«, sagte Muschler. »Es sind da nämlich Leute, die mir die ganze Sache machen und bezahlen. Ich wollte Sie nur mal um Rat fragen.«
Oberndorfer war tief enttäuscht. Er hatte alles für Muschler gemacht, seine Einrichtung, sein Sommerhäuschen, Taxen und Gutachten, alles billig, manches unter Selbstkosten, alles im Hinblick auf die Terrains am Kurfürstendamm, alles im Hinblick auf eine große Aufgabe, alles im Hinblick auf eine endliche Möglichkeit, sein Können zu zeigen. Nun waren andere gekommen. Er war fassungslos. Aber er wollte sich noch einmal bewegen. Er fuhr sofort zum Muschler. Während er hinfuhr, telefonierte Rübe schon mit Kaliski. Sein Schwiegervater habe einen kompletten Vorschlag. Er habe eine erste Hypothek an Hand mit 8¼%, die zweite Hypothek trage er selber mit 10%. Heute, bitte, wo 11 und 12 verlangt werden. Auszahlung erst mit 9,8, zweite mit 9,7. Alles glänzende Bedingungen. Kaliski gab die rübischen Vorschläge an Muschler weiter, als Oberndorfer ins Zimmer trat.
»Guten Tag, nehmen Sie Platz.« »Also was machen Sie für Geschichten, Herr Muschler? Sie wollen bauen? Was denn?« »Ein Theater für Käsebier und ein großes Wohnhaus mit Läden und Garagen.« »Welcher Architekt ist es denn, wenn ich fragen darf?« »Natürlich dürfen Sie fragen. Warum sollen Sie nicht fragen dürfen?«
»Rübe.«
»Was denn? Rübe?«
»Ja, Rübe.«
»Wer ist denn Rübe?« »Ich weiß nicht. Schwiegersohn von Otto Mitte und Co.«
»Was? Und da wollen Sie sich mit Haut und Haar an Otto Mitte verkaufen? Otto Mitte und Co. kann Ihnen doch 100.000 zu viel als Bausumme abnehmen.«
»Ist doch egal. Er übernimmt das Risiko für die Pacht und die Mietseingänge. Es kann mir doch egal sein.«
»Aber Herr Muschler, Sie sind doch Bauherr. Es kann Ihnen doch nicht egal sein, wie teuer der Bau kommt.«
Ich bin kein Unternehmer, Herr Oberndorfer. Ich bin ein Bankier. Die Hauptsache ist mir die Rente, die Rentabilität. Rechnet mir Otto Mitte eine gute Rentabilität aus und übernimmt dafür die Garantie, kann's mir doch egal sein.
Aber es kann doch was falsch kalkuliert sein. Dann haben Sie ein verbautes und noch dazu überteuer gebautes Haus.
Wir kalkulieren schon nicht falsch.
Oder es passiert was mit Otto Mitte,
Muschler lachte. Wissen Sie, wer Otto Mitte ist? Dem gehört ganz Tegel und Weißensee und halb Steglitz dazu. Ich bitte Sie, der Mann wird auf 5 Millionen Privatvermögen geschätzt. Otto Mitte. Wie ich gehört habe, Rübe ist der Schwiegersohn von Otto Mitte. War ich sofort beruhigt. Beim Bauen ist der Bau gar nicht so wichtig. Die Finanzierung ist alles.
Ich rede nicht in meinem Interesse. Ich rede in Ihrem Interesse, Herr Muschler. Was für eine Reklame, wenn das Theater schön wird. Und wie viel besser vermieten sich gut gebaute Wohnungen als schlechte.
Wenn mir Otto Mitte die Sachen von seinem Schwiegersohn bauen lässt und für die Mieten garantiert, kann ich beruhigt sein.
Haben Sie schon mit Käsebier verhandelt? Fragte Oberndorfer.
Nö, sagte Muschler. Wozu denn? Dazu haben wir noch immer Zeit. Erst muss das Finanzielle erledigt sein. Was soll ich mit Käsebier verhandeln, bevor ich was Positives weiß?
Ich warne Sie, sagte Oberndorfer.
Lieber junger Mann, mich brauchen Sie wirklich nicht zu warnen.
Ich werde Ihnen ein Gegenprojekt machen, das eine noch viel größere Rentabilität bringt.
Bitte schön, sagte Muschler. Wenn Sie es umsonst machen. Also, auf Wiedersehen, Herr Oberndorfer.
Auf Wiedersehen, Herr Muschler.
Oberndorfer bekam vom alten Meier die Unterlagen. Der alte Meier war bekümmert.
»Ich bin ja nicht dafür, mit Mitte abzuschließen«, sagte er, »jetzt, wo Herr Frechheim verreist ist, aber Sie bieten sehr günstige Bedingungen. Außerdem ist es kein Risiko.«
»Risiko ist immer.«
Oberndorfer machte sich daran, ein Projekt auszuarbeiten. Am gleichen Tag telefonierte Otto Mitte mit einem Herrn im Wohlfahrtsministerium.
»Na, Herr Regierungsrat, man macht mir Schwierigkeiten mit der 8. Etage an meinem Hochhaus am Färbeliner Platz. Dabei habe ich auf mündliche Zusage hin schon längst so projektiert. Die Fundamentierung ist für 8 Etagen berechnet. Das geht doch nicht, ich bitte Sie. Sie können doch Otto Mitte keine Schwierigkeiten machen.«
Der Regierungsrat war überhöflich. »Nein, nein, das ist sicher ein Irrtum, Herr Kommerzienrat.«
»Na, das will ich doch aber auch meinen«, sagte Mitte.
»Sehen Sie mal, ich habe mich doch vorher genügend orientiert.«
Der Regierungsrat sagte, »Wissen Sie, Herr Kommerzienrat, dass die Bahn eine große Siedlung in Hohenschönhausen plant?«
»Ja«, sagte Mitte.
»Natürlich.
Haben wir längst begossen. Also sehen Sie mal zu.«
»Gewiss, Herr Kommerzienrat.«
Mitte wusste nichts von Hohenschönhausen.
»Karl Weiß, sicher baut Karl Weiß«, dachte er. Er rief den Architekten Karl Weiß an. »Herr Kommerzienrat«, sagte Karl Weiß, »sehr angenehm, was verschafft mir die Ehre?«
»Ja, ich habe da verschiedene Projekte schweben und wollte Sie eventuell zuziehen.
Wann können Sie mich besuchen?«
Karl Weiß verstand auf Anhieb. Er sagte, »Ich wollte Sie übrigens auch bei dem Hohenschönhausener Projekt mit auffordern. In den nächsten Tagen gehen die Blanketts erst hinaus.«
»Fordern Sie nur nicht zu viel auf. Sie wissen, je mehr Sie auffordern, umso teurer wird's.
Es wird doch auch Leute geben, die nicht im Ring sind,
Na, wenn Sie mit denen arbeiten wollen?«
»Also, wann wollen wir's besprechen?«
»Ich denke, Donnerstag 11:30? Ist es Ihnen recht?«
»Ja, es geht. Besser um 11:45.
»Gut. Auf Wiedersehen.«
Inzwischen war Frechter an Omega-Schallplatten herangetreten, wegen Plattenaufnahmen von Käsebier, für die jetzt eine ungeheure Nachfrage begann.
Frechter schlug Omega vor, sämtliche Rechte auf Käsebier zu erwerben. Er wollte 2% Vermittlungsgebühr dafür. Die 4 Hauptschlager, jeden für sich natürlich. Wie soll er schlafen durch die dünne Wand? Ach, muss Liebe schön sein. Wer mit mir will, der komme mit. Wer nicht will, jed alleine. In Zelt 2 an der Spree bei einer Tasse Kaffee. Bevor noch Käsebieraufnahme sein konnte, denn Käsebier war überbeschäftigt für die Wintergartenpremiere, hatte Gödowetsch für Omega ein Riesenplakat entworfen. Käsebier spricht und singt nur auf Omega. 2 Tage nach der Premiere war der Nachmittag endlich für Plattenaufnahmen Käsebier reserviert worden. Am selben Tag war am Nachmittag Filmaufnahme im Wintergarten angesetzt für die Uferwochenschau. Am gleichen Tage war er zu einem Frühstück nachmittags um 5 Uhr bei Frau Konsul Weißmann eingeladen. Er fand nicht mehr durch, brachte alles durcheinander. Die Plattenaufnahme wurde im letzten Augenblick abgesagt, da es schwieriger war, die Filmaufnahme abzusagen, die noch stumm war. Man sah nur Käsebiers außerordentliche Mimik, den verzweifelten Gesichtsausdruck bei »Wie soll er schlafen durch die dünne Wand?« In der Wochenschau liefen vor ihm Cowboyspiele in Südamerika und nach ihm Einweihung des Schulschiffs Brigella durch den Duce. Dazwischen 2 Minuten Käsebier. Am nächsten Tag fand die Plattenaufnahme statt. Am Sonntagnachmittag um 5.20 Uhr sang er 20 Minuten im Radio, unter anderem ein paar alte Schlager aus dem Biedermeier, was für Kenner ein großer Genuss war. Der Kopf des Tages in den Funkzeitungen war für Sonntag überall Käsebier. Die Fotografie war von Frau Ilse Marie Kruse. Sie hatte Käsebier zuerst porträtiert und machte jetzt, da sie pro Bild 10 Mark erhielt, gute Geschäfte. Frau Isolde von Knockwitz hatte ein Schattenprofil von Käsebier geschnitten, einmal lachend, einmal weinend, das am Sonntag in der Berliner Bilderschau ganz groß veröffentlicht wurde. Außer Gödowetsch hatte sich noch der Zeichner Dietze auf Käsebier geworfen. Er hat eine ganze Serie Käsebier in 12 Phasen gezeichnet, die in der Groß-Berliner Woche erschien. Der junge Maler Pankow stellte ein Bild von Käsebier in »Wie kann er schlafen durch die dünne Wand« auf der Sezession aus. Das Bild wurde im Katalog abgebildet und in allen Kunstkritiken ablehnend erwähnt. Der Kritiker der Berliner Tageszeitung verriss es sogar 12 Zeilen lang, was ein außerordentlicher Erfolg war. Der Völkische Aufbruch schrieb, »Geradezu viehisch. Ein anderer Ausdruck fehlt dafür wirklich, ist das Untermenschenbild von Gottfried Pankow. Hier ist noch einmal die snobistische Gorilla-Menschenmalerei der Kurfürstendamm-Zivilisation in Unreinkultur. Brrr.« Eine andere, wenig gelesene, sehr vornehme Zeitung der Rechten schrieb, »Führend ist diesmal Pankow mit einem Bilde des Volkssängers Käsebier, dem ein Ehrenplatz in der Schau der Akademie gebührte. Das Bild ist ausgezeichnet in der Empfindung für Tempo und Farbe hingestrichen. Pankow wurde in die Jury gewählt.« Der Kritiker der Berliner Tageszeitung schrieb noch einmal von dem dünnen und ungekonnten Strich, einem albernen Sachlichkeitsstil, der das Bild in nichts vom Buntdruck unterscheide. In einer wilden kleinen Zeitschrift stand ein erbitterter Artikel über so viel Snobismus, über die geradezu barbarische Kunstbetrachtung, über die Lächerlichkeit, ein miserables Porträt, nur weil es eine Tagesgröße darstelle, den feinen Blumen, Stillleben und vor allem Landschaften der Besten, und es gäbe noch immer Beste, vorzuziehen. Pankow bekam kurz darauf von der Gräfin Dinkelsbühl einen Porträtauftrag und sein Käsebierporträt wurde als nahezu einziges der Ausstellung verkauft. Am Montag hatten die Damen der Gesellschaft große Besprechungen wegen 2 Ausstellungen. Die eine sollte der gedeckte Tisch in einem Warenhaus sein, das andere war ein Wohltätigkeitstee in einem Club, wofür ebenfalls die Damen der Gesellschaft Tische decken sollten. Vorsitzende bei der Besprechung war die Gräfin Dinkelsbühl.
Die Gräfin Dinkelsbühl bat Frau Konsul Weismann um Vorschläge. Frau Konsul Weismann wollte einen Käsebiertisch decken, und zwar sollten überall die bekannten Schlagerzeilen verwendet werden. Frau Muschler rief: »Meine verehrte Frau Konsul, aber ich habe schon eine Käsebierpuppe für meinen Tisch in Arbeit gegeben. Ich habe sicher damit gerechnet, dass ich einen Käsebiertisch machen werde.« »Aber warum haben Sie mich denn nicht angerufen, meine liebe Frau Muschler? Ich hätte Ihnen gleich gesagt, dass ich mit Frau Gräfin längst den Tisch besprochen habe«, sagte Margot. »Ich hätte auch sehr gern einen Käsebiertisch gemacht«, sagte Frau Generaldirektor von Heike. »Aber ich denke, wir ordnen uns unserer lieben und verehrten Frau Gräfin unter.« Frau Gräfin Dinkelsbühl schlug vor, ob Frau Konsul Weismann nicht für den Wohltätigkeitstee und Frau Generaldirektor von Heike für das Warenhaus den Käsebiertisch decken wollten. Frau Muschler könne ja einen ganz einfachen Tisch für Käsebiers Mitarbeiter decken, damit die Käsebierpuppe Verwendung finde. »Das können Sie wunderhübsch machen, meine liebe Frau Muschler. Sie haben doch so viel Geschmack«, sagte die Gräfin, »einen Tisch für Artisten, Tänzerinnen und ähnliches Zirkusvolk.« Darauf einigten sich die Damen dann. Frau Muschler sagte: »Ich fahre in 14 Tagen spätestens nach Cannes. Ich muss es wissen mit den Tischen.« »Aber selbstverständlich, meine liebe Frau Muschler«, sagte die Gräfin. Frau Konsul Weismann wollte ganz modern sein. »Ich nehme blaues Glasservice für 8 Personen, bunte Wicken und stelle kleine lebende Bilder von Puppen nach den Schlagertexten. Wie kann er schlafen durch die dünne Wand? Das kann sehr reizend sein«,